Wir sehen die absolute Notwendigkeit für derartige Maßnahmen der sogenannten Verhältnisprävention. Und natürlich werden wir auch die neue Regierung in die Richtung versuchen zu treiben, dass derartige Maßnahmen wichtig sind. Und da gehört eben diese Einschränkung von Werbung für ungesunde Lebensmittel an Kindern ganz vorne dazu.
Allgemein sollte man diese Gesetze von Anfang an in enger Kooperation mit Fachleuten, also mit Praktikern, die im Krankenhaus oder in der Praxis arbeiten, durchführen.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Am 23. Februar wird der Bundestag neu gewählt. Eine von der Union geführte Regierung gilt als wahrscheinlich. Die Karten werden also vermutlich zumindest zum Teil neu gemischt. Und welche Auswirkungen das auf die Gesundheitsversorgung und hier vor allem auf die Versorgung von Menschen mit Diabetes und auf die Diabetologie haben könnte, besprechen wir mit Professor Dr. Andreas Fritsche, Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft, und mit Barbara Bitzer, Geschäftsführerin der DDG und Sprecherin von DANK. Das ist die Deutsche Allianz nicht übertragbare Krankheiten. Mein Name ist Nicole Finkenauer, ich bin Redakteurin der Diabeteszeitung und einer der Hosts von O-Ton Diabetologie. Mit dabei ist mein Kollege Michael Reischmann, stellvertretender Chefredakteur der Medical Tribune und Leiter des Ressorts Politik und Management. Herzlich willkommen, Herr Professor Fritsche und Frau Bitze.
Hallo.
Hallo, vielen Dank, Frau Finkenauer.
Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, Herr Professor Fritsche und Frau Bitze. Ja, steigen wir da sofort mit der ersten Frage ein. Herr Professor Fritsche, die DDG verwendet unter anderem den Slogan Diabetes ernst nehmen. An wen richtet sich dieser Zuruf? Von wem wird Diabetes denn nicht ernst genommen?
Ja, danke für diese Frage und für dieses Erwähnen des Mottos. Dieser Zuruf Diabetes ernst nehmen richtet sich an drei Felder, an drei Akteure. Zum einen richtet sich es an die Gesundheitspolitik. Die Gesundheitspolitik sagt ja, Diabetes kommt angeblich im Krankenhaus zum Beispiel gar nicht vor. Das stimmt aber gar nicht. Jeder fünfte Patient im Krankenhaus hat Diabetes. Und die Gesundheitspolitik sagt auch, Diabetes, das ist etwas, das locker vom Hausarzt behandelt werden kann. Das stimmt zum Teil natürlich. Einige Patienten können durchaus vom Hausarzt und sollen auch vom Hausarzt behandelt werden, aber Menschen mit Typ-1-Diabetes mit Insulinpumpe oder AID-System oder Diabetespatienten mit Folgeerkrankungen oder sonstigen zusätzlichen Erkrankungen brauchen eine hochkomplexe und, wie wir gerne sagen, ganzheitliche Diabetesbehandlung von einem Diabetologen oder einer Diabetologin. Also hier an die Gesundheitspolitik nimmt Diabetes ernst. Aber es richtet sich auch an die ärztlichen Kollegen. Diabetes wird in meiner Wahrnehmung im Studium schon unterschätzt von den Studenten, im ärztlichen Alltag und auch in der Weiterbildung. Diabetes wird dann reduziert auf ein bisschen erhöhter Zucker. Und das verstehe ich eben unter nicht ernst nehmen. Es wird dann ein erhöhter Laborwert behandelt und nicht die komplexe, individuell bestehende Erkrankung Diabetes mellitus. Und zum Schluss richtet sich dieser Zuruf auch an die Gruppe der Patienten natürlich. Die dürfen den Diabetes nicht verdrängen, sondern sollen diese Erkrankung ernst nehmen. Aber natürlich auch nicht zu ernst. Das ist auch nicht gut.
Also da muss man eine Balance finden, was ja manchmal auch nicht ganz so einfach ist, ne? Ja, Frau Bitzer, 2020 wurde ja vom Deutschen Bundestag die nationale Diabetesstrategie verabschiedet. Und damit waren damals ja durchaus Hoffnungen verbunden, aber die sind bis heute eher enttäuscht worden. Das Papier blieb nämlich während der Regierungszeit von Schwarz-Rot genauso folgenlos wie jetzt in der Periode der Ampel. Die DDG erwartet ja von der nächsten Regierung, dass sie konkrete Maßnahmen beschließt. Was sollte denn aus Ihrer Sicht unbedingt angepackt werden?
Ja, auch eine sehr wichtige Frage, ein wichtiges Thema. Die nationale Diabetesstrategie, die hat uns erst zu großer Hoffnung berechtigt, als sie 2020 verabschiedet wurde, hat sich aber als eigentlich zahnloser Tiger herausgestellt. Sie enthielt viele Absichtsbekundungen, Willensbekundungen, hehre Ziele, aber wenig konkrete Maßnahmen. Das Thema ist wirklich ernst. Diabetes verursacht nicht nur ganz viel menschliches Leid, sondern eben auch zunehmend entwickelt es sich zu einem Wirtschaftsfaktor mit extrem hohen Kosten, nämlich etwa 30 Milliarden Euro Exzesskosten, also für die Erkrankung, für Medikamente, für Arbeitsausfall und für Frührentung, 30 Milliarden Euro pro Jahr. Man muss das Thema ernst nehmen und daher halten wir es für ganz wichtig, dass die nationale Diabetesstrategie wiederbelebt wird, aber dass sie eben wirklich auch mit konkreten Maßnahmen hinterlegt wird. Und das sind Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen. Im Bereich der Prävention wären das eben Maßnahmen wie die sogenannte Zuckersteuer, die wir gerne als Herstellerabgabe formulieren würden, oder Werbebeschränkungen für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richten, oder die verbindliche Stunde Bewegung oder Schulsport in Kita und Schule. Aber natürlich geht es auch um Versorgung. Und hier sehen wir eben mit Sorge, dass die Diabetesexpertise in den Kliniken immer mehr zurückgeht. Jeder fünfte Patient im Krankenhaus hat einen Diabetes und gleichzeitig ist die Diabetesexpertise dort teilweise gar nicht mehr vorhanden. Das sehen wir mit großer Sorge und hier muss die Politik darauf achten, dass Menschen mit Diabetes im Krankenhaus nicht unter die Räder kommen. All das sind Punkte, da könnte ich noch viel mehr nennen, aber wo wir wirklich Konkretisierung fordern und wirklich klare, verbindliche Maßnahmen, um die Versorgung, die Prävention und die Erforschung von Diabetes zu verbessern und sicherzustellen.
Eine weitere Frage an Sie, Frau Bitzer, und zwar diese dann eher in Ihrer Eigenschaft als Sprecherin von DANK. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wurde und wird ja derzeit auch noch von einem grünen Minister, nämlich Cem Özdemir, geführt. Und der war ja durchaus willens, die Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder wendet, einzuschränken. Aber er hat leider nichts bewirkt. Steueränderungen waren gegen den Willen der FDP sowieso nicht durchzusetzen. Gibt es denn etwas, was Sie hoffen lässt, dass eine künftige Landwirtschaftsministerin oder ein Minister, der ja vermutlich aus den Reihen der Union kommen wird, mehr erreichen wird?
Naja, was soll ich dazu sagen? Also große Hoffnung setzen wir in dieser Hinsicht vielleicht nicht in eine CDU-geführte Regierung, zumal ja auch in den Wahlprogrammen schon Maßnahmen wie Lenkungssteuern zum Beispiel ausgeschlossen wurden. Aber die Hoffnung ist das eine, wir sehen die absolute Notwendigkeit für derartige Maßnahmen der sogenannten Verhältnisprävention. Und natürlich werden wir weiterhin appellieren und auf diese Notwendigkeit wirklich eindringlich hinweisen und auch ins Gespräch gehen und auch die neue Regierung in die Richtung versuchen zu treiben, dass derartige Maßnahmen wichtig sind. Und da gehört eben diese Einschränkung von Werbung für ungesunde Lebensmittel an Kindern ganz vorne dazu. Das ist nicht die einzige, aber das ist eine sehr, sehr wichtige Maßnahme. Und die wurde bereits auf den Weg gebracht. Sie ist leider nicht tatsächlich in ein Gesetz gegossen worden. Aber es wurde ein guter Anfang gemacht. Und hier appellieren wir eindeutig an die Regierung, diesen Weg fortzusetzen. Nicht alles, was jetzt die Vorgängerkoalition sozusagen auf den Weg gebracht hat, in der Schublade verschwinden zu lassen und das Rad neu zu erfinden, sondern Maßnahmen, wie die WHO seit langem empfiehlt, wo auch zunehmend Evidenz vorliegt, derartige Maßnahmen endlich umzusetzen, endlich in verbindliche Gesetze zu gießen, im Sinne der Menschen mit Diabetes beziehungsweise im Sinne der Prävention.
Schauen wir noch mal kurz zurück zur alten Regierung, Herr Professor Fritsche. Sie waren ja einer derjenigen, die eigentlich bis zur Entscheidung im Bundesrat gehofft hatten, dass Professor Lauterbachs Krankenhausreform noch gestoppt wird. Das ist ja bekanntlich nicht geschehen. Jetzt steht die Ausgestaltung durch Rechtsverordnungen an. Deren Umsetzung wird noch Jahre dauern. Die nächste Bundesregierung kann das Gesetz auch wieder ändern. Welche Teile der Krankenhausreform sind für die DDG entscheidend, damit die adäquate Versorgung der Menschen mit Diabetes ermöglicht wird bzw. erhalten bleibt?
Zunächst möchte ich vorausschicken, Fragen zur Krankenhausreform sind ja immer sehr kompliziert. Und wenn man das versucht, Bekannten oder Verwandten zu erklären, oh, das ist immer sehr schwierig. Also ein komplexes Gebilde und der ganze Prozess, muss man ehrlich sagen, ist so unübersehbar und ich möchte sagen verworren, dass ich inzwischen glaube, dass dieses Lauterbachsche Durcheinander auch wieder System hat, dass das sozusagen politische Taktik ist. Aber jetzt möchte ich zwei Punkte rausgreifen, die, denke ich, für die DDG und für die Menschen mit Diabetes wichtig sind. Das sind zum einen in dieser Krankenhausreform die Leistungsgruppen. Die sollen ja jetzt ausgestaltet werden. In dem Gesetz gibt es knapp über 60 Leistungsgruppen. Und eine davon ist die sogenannte komplexe Diabetologie und Endokrinologie. Und die müssen wir jetzt so ausgestalten, dass das auch geeignet ist für die Patienten. Da müssen wir auch sehen, dass hochleistungsfähige Diabeteszentren, die schon bestehen und die von der DDG zertifiziert sind, dass die weiter überleben können, auch mit ihren Fußzentren zum Beispiel. Auch wenn keine spezielle Endokrinologie in diesem Zentrum vorhanden ist. Und weiter müssen wir auch sehen, dass es die Leistungsgruppe Allgemeine Medizin, die gibt's auch, dass die eben auch diabetologisch basiert ist. Natürlich auf einem etwas niedrigen Level, aber auch in dieser allgemeinen inneren Medizin muss eben Diabetesversorgung in Form von Pflegekräften, die da weitergebildet sind, und in Form von Diabetologen, die da installiert sind oder mit denen kooperiert wird, muss da vorhanden sein. Weil, wir haben es schon mehrfach gesagt, im Krankenhaus hat jeder fünfte Patient Diabetes und die müssen eben auch diabetologisch versorgt werden. Der zweite Punkt neben diesen Leistungsgruppen, auf den wir schauen müssen, ist die Finanzierung. Und das ist etwas, was eben noch völlig offen ist. Die Krankenhausreform ist unterfinanziert und wir wissen, dass wir für die nächsten 10 Jahre einen sogenannten Transformationsfonds brauchen, oder den hat der Herr Lauterbach so implementiert, und das sind 50 Milliarden. Und von diesen 50 Milliarden sollen die Hälfte, 25 Milliarden, von den gesetzlich Versicherten aufgebracht werden. Das steht noch in den Sternen, da wird wahrscheinlich auch dagegen geklagt. Und eigentlich sollte dieses Geld der Bund bereitstellen, aber der hat dafür kein Geld. Und wir müssen, denke ich, uns gewahr werden oder klar werden, dass wir eben sparen müssen bei dieser Finanzierung. Dass wir also, das ist ganz klar, wir haben eine Unterversorgung, aber eben auch eine Überversorgung im Gesundheitswesen. Und Herr Lauterbach möchte Spitzenmedizin installieren, aber wir müssen eben auch für die breite Medizin sorgen. Und ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, wie man bei der Überversorgung auch sparen kann. Wir müssen uns überlegen, brauchen wir wirklich alle diese Stroke-Units und brauchen wir alle CTs und MRTs und Herzkatheter, CTs und MRTs für Vorsorge, Verlaufssorge, Nachsorge, Langzeitbeobachtung. Und da, denke ich, muss man ran und man muss eben etwas mehr Geld für die Diabetologie verwenden, denn die Diabetologie, die ist eben eine Vorsorgemedizin und am Ende des Tages spart man mit der Diabetologie auch Geld. Das ist unsere feste Überzeugung, das hat ja auch Frau Barbara Bitzer gerade schon erwähnt, wie viel Geld da eben ausgegeben wird und wie viel Geld die Diabetologie kostet, und eine gute Versorgung kann hier einsparen. Das ist meine feste Überzeugung. Also diese beiden Punkte, die Leistungsgruppen definieren so, dass es für den Patienten passt, und die Finanzierung eben sichern, auch Überversorgung abbauen.
Jetzt gibt's ja nicht nur die Krankenhausreform, die geregelt wird durch das Gesetz mit dem wunderbaren Wort Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, kurz KHVVG, über das wir eben gesprochen haben, sondern es gibt noch viele andere Gesetzesvorhaben, die Professor Lauterbach wegen des Ampelbruchs nicht zu Ende bringen konnte. Und etliche davon hätten auch Auswirkungen auf die Versorgung von Menschen mit Diabetes gehabt. Zum Beispiel das gesunde Herzgesetz mit den zusätzlichen Vorsorgeangeboten oder die Bildung eines Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin beziehungsweise eines Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit, wie es ja dem Bundesrat vorgeschwebt hat. Was davon sollte denn die nächste Bundesregierung wieder aufgreifen und umsetzen und was vielleicht auch dann doch mal in der Schublade verschwinden lassen?
Allgemein sollte man diese Gesetze von Anfang an in enger Kooperation mit Fachleuten, also mit Praktikern, die im Krankenhaus oder in der Praxis arbeiten, gestalten. Und diese Einbeziehung der Fachgesellschaften, das ist wirklich verbesserungs- und ausbaufähig. Bei den zum Beispiel sogenannten Expertenkommissionen bei der Krankenhausreform waren keine praktisch tätigen Mediziner beteiligt, sondern nur sogenannte politiknahe Gesundheitsökonomen. Die sind auch wichtig, aber das gibt eine Richtung vor, die nicht immer förderlich ist. Und das gesunde Herzgesetz haben Sie angesprochen. Das ist etwas, was eben auch sehr geprägt war durch Lobbyismus. Und deswegen würde ich das jetzt nicht in der Art wieder auspacken, sondern eher in einer Form, wie sie auch Dank vorschwebt, also dass wir eine breit angelegte Prävention durchführen und nicht uns da jetzt ein Organ raussuchen. Also zum gesunden Herz gehört eben ganz entscheidend auch Diabetes dazu und alle diese Maßnahmen, die Frau Witzer schon erwähnt hat. Eben das war viel zu speziell und viel zu fokussiert auf eine Berufsgruppe sozusagen.
Und vielleicht, wenn ich da noch einhaken darf, um mal ein Positivbeispiel zu nennen, das war eben das Kinderlebensmittelwerbegesetz, was Minister Özdemir auf den Weg gebracht hatte. Hier hat das wirklich vorbildlich funktioniert, dass er die Fachgesellschaften, vor allem die DDG, eingebunden hat, dass er wirklich auf Evidenz geschaut hat, welche Maßnahmen sind wirksam und dass er sich auch bei seinem Entwurf sehr eng ausgetauscht und abgesprochen hat. Leider ist es eben auf dem Weg gescheitert oder vor allen Dingen an den Koalitionspartnern. Aber das wäre ein Gesetz, was wirklich viel Potenzial gehabt hätte, einen wichtigen Beitrag zur Prävention zu leisten.
Ja, Frau Pitzer, die DDG hat ja wie viele andere Organisationen auch Wahlprüfsteine sich überlegt. Sowas dient der Abfrage von Positionen, zumindest bei den Parteien, die auch Chancen haben, ins Parlament zu kommen. Wählerinnen und Wähler können so Unterschiede und Gemeinsamkeiten erkennen, gerade was ihr Thema Diabetes erforschen, behandeln, verhindern betrifft. Was hat sich herauskristallisiert?
Ja, wir haben ja einen sehr kurzen, kompakten Wahlkampf vor uns und daher war es uns genau, wie Sie sagten, ganz wichtig, wie vor allen Dingen die gesundheitspolitischen Sprecher der Parteien eben zu den Themen stehen, die uns sehr, sehr wichtig sind. Und da hatten wir zum Beispiel Dinge abgefragt, wie wir jetzt gerade schon häufiger auch besprochen haben, zum Thema Krankenhausreform, wie genau hier die Versorgung sichergestellt werden soll oder wie sich die Vorstellungen zu diesem Thema sind oder zum Bereich Prävention, wie die einzelnen Parteien eben zu Maßnahmen stehen, wie Zuckersteuer oder Herstellerabgabe auf gesüßte Getränke oder ein verbindlicher Nutri-Score oder auch eine steuerliche Entlastung von gesunden Lebensmitteln wie Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten. Wie ja so ein bisschen zu erwarten war, sind die Vertreter von Grünen und auch der SPD da meist auf unserer Linie, wenn es um diese verbindlichen Präventionsmaßnahmen geht. Bei der Union und vor allen Dingen natürlich bei der FDP sehen wir da ganz viel Gegenwind. Bei der Union positioniert man sich da ganz offen nicht dafür. Im Wahlprogramm werden Lenkungssteuern ausgeschlossen. Also die Ergebnisse sind so ein bisschen, wie man sie erwartet hat. Trotzdem ist das für uns ein Ansporn, auch weiterhin auf diese Belange hinzuweisen und weiterhin auch die Politik in die Pflicht zu nehmen, hier etwas zu tun, ganz egal, wer nachher die neue Regierung stellen wird. Die Menschen mit Diabetes sollten mehr wert sein oder die Gesundheit der in Deutschland als die Interessen von Lebensmittel- oder Werbeindustrie.
Glauben Sie denn, dass Sie da wieder ganz von vorne anfangen müssen?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Also wir sind ja seit vielen Jahren an diesem Thema dran. Die Deutsche Allianz nicht übertragbarer Krankheiten wurde ja schon vor 15 Jahren von der DDG gegründet. Und dieser Allianz gehören inzwischen 22 medizinische Fachgesellschaften und Organisationen an. Und wir alle haben uns ja auf diese vier zentralen Forderungen geeinigt. Und über diese Forderungen reden wir seit 15 Jahren mit der Politik, mit befreundeten Verbänden, in der Gesamtgesellschaft, machen sehr viel Presse- und Medienarbeit. Und wir nehmen inzwischen doch auch in der Gesamtbevölkerung sehr, sehr viel Zuspruch wahr. Das sehen wir auch in Umfragen, die Verbraucherzentrale Bundesverband macht oder auch in Gesprächen, in persönlichen Gesprächen, die wir mit Politikern haben. Wir entdecken immer mehr Verständnis für diese Maßnahmen und manchmal auch überraschende Erkenntnisse, dass auch CDU-Politiker sich durchaus mal in einem persönlichen Gespräch für eine Zuckersteuer aussprechen. Also ich glaube, der Stein ist ins Rollen gebracht. In der Bevölkerung ist eine gewisse Sensibilität für dieses Thema da, auch ein Wunsch, diese Maßnahmen umzusetzen. Ich glaube, wir sind da schon sehr, sehr weit gekommen. Dass Themen wie ein Kinderlebensmittelwerbegesetz in einen Koalitionsvertrag Einzug gehalten haben, auch das war ein ganz wichtiger Schritt und zeigt, wir sind schon einen Schritt weiter. Die WHO fordert seit langem zunehmend, andere Länder setzen derartige Maßnahmen um. Deutschland ist im Moment noch Schlusslicht, das muss man leider so sagen, aber wir geben da die Hoffnung nicht auf und werden nicht müde werden, das auch weiter einzufordern und uns dafür einzusetzen. Und ich bin da optimistisch, dass wir das auch in Deutschland irgendwann haben werden.
Und obwohl ja Gesundheitspolitik, wie wir jetzt eben schon verschiedentlich gehört haben, eigentlich alle angeht, ist es ja vermutlich für die Mehrheit der Wähler nicht wahlentscheidend, was in der Gesundheitspolitik geplant wird. Also da gibt es ja viele andere Themen derzeit, Verteidigung und Sicherheit, die Wirtschaftskrise, Inflation, Migration, Infrastruktur. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass wenn man Vereinbarungen im Koalitionsvertrag getroffen hat, dass es keine Garantie dafür ist, dass die auch dann realisiert werden. Was heißt das dann für Ihre künftige politische Tätigkeit und in welchen Allianzen tritt die DDG dabei an? Vielleicht nochmal Sie, Frau Bitzel, Sie haben ja auch, aber eben auch schon einiges dazu gesagt.
Ja, ich glaube, Allianzen sind ein ganz wichtiges Thema. Das erhöht die Schlagkraft und die Sichtbarkeit. Und da gehen wir auf den verschiedenen Ebenen und in den verschiedenen Bereichen ganz viele Allianzen ein. Wenn wir jetzt mal um den Bereich Versorgung zum Beispiel uns anschauen, da haben wir natürlich einen engen Schulterschluss mit dem Bundesverband der niedergelassenen Diabetologen, mit dem BVND oder auch mit einer starken Patientenstimme mit Diabetes.de. Das ist ganz wichtig, dass die Diabetesverbände eng zusammenstehen. Da gehört auch der VDBD dazu, der Verband der Beratungs- und Schulungsberufe, dass wir mit einer Stimme sprechen und unsere Belange an die Politik zu adressieren. Das ist wirklich im Moment so gut wie wahrscheinlich nie. Und wir sind uns einig in unseren Forderungen und in unseren Nöten und adressieren das an die Politik. Im Bereich Prävention haben wir ja unser breites Dankbündnis, Deutsche Allianz nicht übertragbarer Krankheiten. Ich sagte es schon, 22 medizinische Fachgesellschaften und Organisationen ziehen hier an einem Strang im Bereich der Verhältnisprävention. Und über dieses Bündnis hinaus gehen wir weitere Bündnisse ein, also in Bezug auf einzelne Projekte, zum Beispiel mit der Bundesärztekammer, die sich jetzt auch sehr klar zu diesen Forderungen positioniert, oder mit Verbraucherschutzorganisationen wie die Verbraucherzentrale Bundesverband oder Foodwatch oder auch Krankenkassen. Also auch da gehen wir über unser Bündnis hinaus weitere Verbündende ein und das hat sich in der letzten Zeit sehr bewährt. Auch bei Stellungnahmen, egal welcher Art, binden wir andere Fachgesellschaften ein. Hier arbeiten wir eng zusammen mit der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, mit der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie oder auch der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Also es ist wichtig, hier gemeinsame Belange auch gemeinsam an die Politik zu adressieren. Das erhöht die Schlagkraft. Das ist unsere Erfahrung.
Jetzt gibt es allerdings schon Themen aus dem Gesundheitswesen, die Wählerinnen und Wähler interessieren. Das eine ist jetzt akut die historisch hohen Sozialversicherungsabgaben, speziell in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der sozialen Pflegeversicherung. Die Krankenkassen mussten die Beiträge erhöhen. Sie erwarten, dass das nächstes Jahr so weitergeht. Und Sie, Herr Professor Fritsche, hatten ja schon den Transformationsfonds erwähnt, von denen die Krankenkassen eben von dem Sie gerne Abstand nehmen würden, diese 25 Milliarden, mit denen Sie beteiligt werden sollen, die eigentlich steuerfinanziert sein sollten. Insgesamt sind das eher schlechte Vorzeichen für die Betreuung von Menschen mit Diabetes?
Das sehe ich schon so, dass das schlechte Vorzeichen sind, aber das sind schlechte Vorzeichen für alle Beitragszahler. Das ist jetzt nichts besonders Schlechtes für die Diabetespatienten. Und man könnte jetzt auch noch lang drüber sprechen, wo die ganzen Gelder auch zum Fenster hinaus geworfen wurden. Wenn man zurückblickt in die Corona-Pandemie, da ist wirklich einiges falsch gemacht worden und leider noch nicht aufgearbeitet. Und das Geld, das da zum Fenster hinaus geworfen wurde, das fehlt natürlich jetzt. Aber ich möchte nochmal eine Lanze brechen, was ich vorher auch schon gesagt habe, ich möchte wiederholen, wir müssen unsinnige Untersuchungen und Therapien, die nur gemacht werden, um Gewinn zu generieren, diese Untersuchungen und Therapien müssen wir reduzieren. Wir brauchen also mehr präventive Medizin und weniger Reparaturmedizin. Und eine gute Diabetesbehandlung ist eben präventive Medizin und ist relativ günstig und sie verhindert Folgeerkrankungen, verhindert also teure Reparaturmedizin. Jetzt können Sie sagen, ja, das sind so Floskeln, kann man immer sagen. Ich möchte ein Beispiel aus dem Bereich Diabetes bringen. Man beobachtet immer mehr, wir haben ja solche Spitzenzentren, Chest Pain Units und Stroke Units, und das soll ja durch die Krankenhausreform auch noch alles gefördert werden. Und jetzt der Patient mit Diabetes und einer schweren Hypoglykämie oder einer schweren Hyperglykämie, teilweise komatös, die kommen eben nicht mehr ins Krankenhaus und der Stoffwechsel wird behandelt, sondern die kommen gleich in die Stroke Unit oder eben in den Herzkatheter, und es wird dann der gesamte Gerätepark aufgefahren. Und wenn wir hier wieder dazu kommen, dass die wirklich in die Fachdiabetologie kommen, dann können wir eben viel Apparatediagnostik sparen und eine bessere Medizin machen. Das vielleicht nur so als Beispiel. Und dann können wir zumindest die Beitragsanhebungen hoffentlich ein bisschen eindämmen. Wir werden einfach nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben, ist meine Überzeugung, dass wir immer noch mehr reinbuttern können und dass wir dann immer noch mehr Krankenkassenbeiträge zahlen.
Und wie sieht's denn in diesen Stroke-Units aus mit Diabetes-Expertise? Können Sie vielleicht da noch was dazu sagen? Oder kann man das nicht so pauschal sagen?
Das ist eine sehr gute Nachfrage. Vielen Dank. Also es muss eben so sein, dass eigentlich sind ja diese Stroke-Units ein Erfolgsmodell. Aber selbst die Neurologen sagen, dass es davon zu viele gibt und dass da zu viel gemacht wird. Und man muss eben da auch diabetologische Expertise dabei haben. Also ein Krankenhaus mit einer Stroke-Unit sollte eben auch einen Diabetologen haben, der da berät, weil auch in den Stroke-Units liegen halt mehr als jeder fünfte Patient hat da Diabetes. Das sind bald die Hälfte. Und die müssen eben auch richtig versorgt werden, dass aus der Hypoglykämie kein Schlaganfall gemacht wird.
Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, nämlich zur auch schon sehr lang angekündigten elektronischen Patientenakte. Jetzt ist es ja soweit, dass der Praxistest bestanden wurde und dass diese elektronische Patientenakte allen gesetzlich Versicherten bereitgestellt wird. Also viele haben ja vielleicht auch schon einen Brief gekriegt. Die DDG erhofft sich davon ja Vorteile für die Forschung und die Versorgung. Sind denn aber die Diabetologinnen und Diabetologen in Praxis und Kliniken überhaupt bereit für die EPA? Sind die EPA ready?
Also wenn jemand bereit ist, dann die Diabetologinnen und Diabetologen. Aber ich kann Ihnen leider keine jetzt ganz validen Zahlen geben, wie die Anschlüsse jetzt in wie viel Praxen und so weiter, wie das da klappt. Aber die Diabetologie, die ist ja wirklich eben auf Telemedizin und so ausgerichtet auch. Und wenn es wo klappt, dann bei dieser Fachrichtung, denke ich. Aber man muss natürlich sagen, die EPA, so wie sie jetzt noch ist, ist eigentlich noch kein Fortschritt. Die wurde schnell vor der Wahl noch durchgedrückt, dass man einen gewissen Erfolg melden kann. Aber es ist eigentlich eine Sammlung von PDF-Dokumenten und es fehlt noch viel, damit man da richtig damit arbeiten kann. Aber das nur nebenbei. Ich setze, oder die DDG setzt vor allem Hoffnung in die elektronische Diabetesakte. Und die unterstützen wir, das ist ein paralleles Projekt und das wird vor allem den Diabetespatienten helfen, angedockt sozusagen an die elektronische Patientenakte, aber sehr viel spezifischer und ich möchte natürlich sagen, sehr viel besser auch für die Diabetespatienten geeignet, weil wir brauchen hier diesen Datenaustausch, das könnte man jetzt lang ausführen. Das ist ja auch klar mit diesen ganzen Blutzuckerdaten und Medikamentendaten. Das ist ein ganz spezielles Problem, auch mit den Pumpen und so weiter. Und da hoffen wir sehr, dass wir da mit der elektronischen Diabetesakte da wirklich auch einen Standard setzen können.
Frau Bitzer, 2024 feierte die DDG ihr 60-jähriges Bestehen. Wir sind also im Jahr 61. Was erwarten Sie hier und welche Ereignisse stehen denn dieses Jahr an?
Ja, 60 Jahre hat die DDG wirklich, sie gewachsen und gedeiht seit 60 Jahren. Wir haben über 9.300 Mitglieder, zahlreiche Projekte wurden angestoßen, umgesetzt im Bereich Kongresse, Weiterbildung, Leitlinien, ich kann gar nicht alles nennen. Und genauso wird es auch im 61. Jahr weitergehen. Wir werden mit Volldampf weiter durchstarten oder sind es auch schon. Wir werden uns weiterhin getreu unseres Claims Diabetes erforschen, behandeln, verhindern, auch einsetzen. Und es geht mit Volldampf weiter und da stehen natürlich ganz besondere Dinge an. Unter anderem steht ein Präsidentenwechsel an. Frau Professor Zendrödi wird die Präsidentschaft von Herrn Professor Fritzsche übernehmen. Herr Professor Fritzsche wird dann Passpräsident. Es steht wieder ein sehr, sehr großer Diabeteskongress im Mai über Himmelfahrt an. Der wird von Herrn Professor Heni veranstaltet unter dem Motto Neue Dimension der Diabetologie. Wir werden die elektronische Diabetesakte an den Start bringen. Wir werden an der Ausgestaltung des Krankenhaus, des KHVVG-Gesetzes arbeiten. Wir werden unsere Zertifikate überarbeiten und darum kämpfen, dass diese im Klinikatlas abgebildet werden. Wir werden unsere DDG-Akademie weiter ausbauen. Es kam ja ein neues Format noch dazu, der Adipositologe. Ja, wir werden das Thema Nachwuchs weiter bespielen, uns für Lehrstühle einsetzen, für eine bessere Abbildung im Medizinstudium und auch für die Weiterbildung in den Kliniken stark machen und viele politische, auch heiße Eisen anfassen. Also ich könnte hier noch ganz lange reden. Viele Themen stehen auf der Agenda und die werden wir mit großem Elan und großer Begeisterung vorantreiben, immer im Sinne auch der Menschen mit Diabetes. Und ich freue mich sehr darauf.
Ja, und das alles wird sich natürlich auch in der Diabetes-Zeitung wiederfinden, ist ja klar. Jetzt hat die Frau Bitzer schon erwähnt, Herr Professor Fritzsche, das sind so Ihre letzten Monate als DDG-Präsident und Ihre Nachfolgerin wird dann im Mai Frau Professor Dr. Julia Zendrödi aus Heidelberg. Was hat denn bei Ihnen den tiefsten Eindruck hinterlassen in den letzten 2 Jahren? Und dann auch, was raten Sie denn Ihrer Nachfolgerin?
Ja, also den tiefsten und positivsten Eindruck hat hinterlassen die wirkliche konstruktive und respektvolle und auch produktive Zusammenarbeit und die gute Atmosphäre in der DDG. Das ist jetzt nicht so dahergesagt, sondern das ist wirklich mein Empfinden. Die DDG ist ja ein Verein und man kennt ja auch andere Vereine, manche Fußballvereine, wie es da zugeht. Und auch dieser Blick hinter die Kulissen, also das ist mein tiefster Eindruck von der DDG. Das ist ein sehr positiver. Man merkt, dass die Diabetologie ein integratives Fach ist und die DDG ist eben auch integrativ. Ich habe auch noch einen eher negativen Eindruck natürlich, das ist ganz klar. Ich musste zwangsläufig mich viel mit der Gesundheitspolitik beschäftigen. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich hätte mich auch gern mit anderen Sachen tiefer beschäftigt. Aber da kann wirklich die DDG jetzt gar nichts dafür. Das waren eben die äußeren Dinge, die da auf uns zugekommen sind. Und die Gesundheitspolitik, die ist eben leider ein gewisser Dschungel. Und in diesem Dschungel, da gibt es auch einige Schlangen, die da unterwegs sind. Ich muss immer da an das Dschungelbuch denken und an die Schlange K. Und Sie können sich jetzt ja überlegen, wer die Schlange sein könnte in der Gesundheitspolitik. Das möchte ich nicht näher ausführen. Aber das nur so als auch ein kleines Negativum, aber das Positive, was ich da am Anfang gesagt habe, das möchte ich unterstreichen, das soll wirklich überwiegen. Und das hat mich wirklich auch geprägt. Sie haben noch nach meiner Nachfolgerin gefragt, Frau Professor Zendrödi, die ich schon lange kenne und gut kenne. Und ich möchte ihr wirklich keine gut gemeinten Ratschläge mit auf den Weg geben. Das ist überhaupt nicht möglich. Also möglich und auch überhaupt nicht nötig. Das wird sie super machen. Aber ich möchte ihr was wünschen. Ich möchte ihr wünschen, dass für ihre Tätigkeit, und das muss man betonen, diese Tätigkeit ist ehrenamtlich. Das macht man also ehrenamtlich zusätzlich zu seinem Hauptjob, dass sie da die gleiche Unterstützung als Präsidentin bekommt, die ich auch erfahren durfte. Also das wünsche ich mir wirklich sehr für Sie.
Ja, Frau Bitzer, Herr Professor Fritzsche, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch mit dem Einblick in die Arbeit der DDG. Es hat wieder viel Spaß gemacht, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, von meiner Seite natürlich auch vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ihnen auch alles Gute.
Das war O-Ton Diabetologie mit gesundheitspolitischen Themen im Vorfeld der Bundestagswahl. Zu Gast waren DDG-Präsident Professor Andreas Fritzsche und DDG-Geschäftsführerin Barbara Bitzer. Bedanken möchten wir uns bei allen, die an diesem Podcast mitarbeiten. Bei Anna Romalis, Nils Kreff, Christian Duda und Gregor Hess.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care von Media Solutions.